Ja, die letzte Folge dieser Saison ist draußen. Wir sitzen jetzt hier, mir zugeschaltet, wenn ich jetzt mal mein leichtes Ohr spitze rüber in den Westen von Leipzig oder Südwesten von Leipzig, habe ich das Gefühl, dass hier jemand sitzt, der etwas nervös ist hier an dem Mittwochvormittag, an dem wir jetzt hier aufnehmen. Ne? Grüß dich, Johannes.
Ja, hi Sascha. Ja, schwitzige Hände, leicht am Zittern. Auf jeden Fall, es wird heute richtig, richtig ernst. Keine Ahnung.
Ja, komm, also du nimmst jetzt nicht zum ersten Mal, du nimmst jetzt nicht zum ersten Mal mit mir auf. Also du musst jetzt nicht irgendwie in der Hose machen, weil du jetzt eine Folge mit mir aufnimmst. Also da helfe ich dir schon, ja, dich da durchzutragen.
Aber es ist halt immer wieder deine Stimme zu hören. Das ist halt immer mein Highlight der Woche. So. Von daher.
Absolut, ja, richtig. Nee, meine Große, die Rede ist natürlich dann vom Europa League-Finale Frankfurt gegen die Rangers. Du bist ja gespannt wie ein Flitzebogen. Mal sehen, wir nehmen jetzt wieder kurz wenige Stunden vor diesem Finale auf. Je nachdem, wann, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr das da draußen hört, könnt ihr natürlich jetzt sagen, ja, war völlig unbegründet. Wir haben die Rangers irgendwie 5-1 weggefiedelt. Dann war alles gut, aber hört sich gut an, genau. Oder eben, ja, doch nicht. Wir wurden 5-1 weggefiedelt. Mal sehen, was es wird.
Ja, auf jeden Fall habe ich mega Bock, aber habe natürlich auch mega Bock hier auf die Folge zum letzten Spieltag.
Genau, Folge,
die Bundesliga
Folge 24 zum 34. Spieltag. Kein letztes Mal klappt das alles so mit unserer Zahlenkombination, Zahlenmetrik. Mal sehen, wie es in der nächsten Saison weitergehen wird. Wir werden auf jeden Fall weitermachen, sofern nichts Wildes dazwischen kommt. Wir werden auch in der nächsten Woche nach dem Pokalfinale, werden wir am Montagabend noch einen größeren Saisonrückblick machen, wo wir nochmal auf einzelne Keeper eingehen, ein kleines Ranking vielleicht machen, je nachdem, wie wir uns da einig werden. Aber heute soll es erstmal nur darum gehen, diesen 34., diesen letzten Spieltag der Saison 2021-22 einmal nochmal abzuschließen, da in gewohnter Manier einfach auf einzelne Szenen nochmal drauf einzugehen, würde ich sagen.
Yes, und ich würde auch sagen, wir starten bei den großen Verlierern des Spieltags, oder?
Ja, klar.
Bei Hertha gegen Dortmund und schauen erstmal ein bisschen auf Lotka, der einige ja ganz gute Szenen hatte, aber auch eine, wo man, keine Ahnung, irgendwie kurz mal wegschauen musste, wo er da in der ersten Halbzeit so eine,
Ja, also erstmal schön.
Bei mir,
ja. Gar nicht schlimm, man merkt es gar nicht. Also Lotka ist da auf jeden Fall schön im Pfosten eingerastet, wolltest du sagen, ne?
Genau, ja.
Mit der Nase immer schön am Pfosten abgestützt. Ja, wie du schon sagst, also dachte ich auch, also, du musst aber echt mal weggucken, weil als Lotka, bevor wir jetzt auf diese Szene dann im Einzelnen eingehen, ist er gegen den Pfosten geknallt und dann lag er erstmal kurz im Netz und dann ist er irgendwie so aufgestanden und hielt sich so gefühlt am Pfosten noch irgendwie fest. Da dachte ich auch, mein lieber Schwan, halt, hoffentlich ist ja nichts Schlimmes passiert, aber ja, ist halt natürlich auch krass, dass er dann einfach so weiterspielt. Wenn ich sage, dass es unverantwortlich ist, er scheint ja auch das okay gegeben zu haben und er schien dann ja danach auch in den folgenden Szenen, so nach der Halbzeit dann auch deutlich gefestigt auf den Beinen, aber direkt danach, als er sich an den Pfosten festhalten musste und abstützen musste, mein lieber Mann.
Also, ja, genau, was du sagst, also auch das erst noch im Netz liegen bleiben, wo man wirklich 2 Sekunden denkt, okay, fuck. Aber das ist dann ja auch die Sache, die Spieler das dann immer selber zu entscheiden zu lassen, ob sie weiterspielen, ist dann halt immer die Frage, ne, ob das richtig ist oder ob die Ärzte
natürlich,
dann...
Ja, natürlich ist das nicht richtig. Also aber, so als Spieler sagst du immer, es geht weiter und Lotka, deswegen, also, wir haben es ein paar Mal gesagt, Lotka ist halt, also ich finde, der Typ hat es einfach nicht alle so, hat sich ein paar Mal so gezeigt, dass er einfach ein komplett verrückter Typ ist so. Da kann ich mir doch vorstellen, dass er halt noch mehr Adrenalin im Körper hat als alle anderen.
Sowieso bei schon so einem Platz, Spiel. So.
Ja. Genau, bei so einem Spiel noch vor voller Hütte, am letzten Spieltag geht es um alles. Du führst sogar noch 1-0, dann sagst du als Keeper, als Rechte hier, gehe ich raus, klar. Also solche Spieler kannst du das ja nicht entscheiden lassen in so einer Szene. In solchen Szenen kannst du die das nicht selber entscheiden lassen, das müssen halt Ärzte von draußen entscheiden und da sollten sie auch konsequenter sein. Aber ja, die Diskussion gibt es ja schon seit einigen Wochen, Monaten.
Ja, absolut. Ist auch eine wichtige Diskussion. So,
klar. Ist immer müßig, da jetzt von hier außen das zu beurteilen, wie es ihm da selber ging. Aber lassen Sie erstmal nur auf diese reine tote Technik, darauf, was wir zumindest meinen, bewerten zu können und analysieren zu können. Diese Flanke aus dem Halbraum von Lotka aus oder von der linken Seite, finde ich erstmal, dass Lotka eine gute Position hatte. Also hätte er, das heißt, wenn der Ball irgendwann am Fünfer runtergekommen wäre, zentral oder am kurzen Pfosten sogar noch, hätte er dann eigentlich gute Chancen gehabt, den Ball dort zu verteidigen, den Raum vor allem zu verteidigen vor ihm. Dann als der Ball lang und länger wurde, finde ich, reagiert Lotka ziemlich gut, macht, glaube ich, 4-5 sehr, sehr schnelle Schritte nach hinten Und dann kurz vor der Linie dreht er sich so leicht zur Seite. Und das finde ich enorm wichtig, weil wenn er dann nach diesen normalen, oder na, wobei er läuft ja nicht normal richtig gerade rückwärts, sondern auch wieder so leichtseitig, also wenn er normal rückwärts quasi gelaufen wäre, wäre es für ihn auch relativ schwierig gewesen, dann auch einerseits schnell zu laufen, andererseits natürlich auch noch einen sauberen Abdruck hinzubekommen und auch diese Balance da zu halten, um in diesen Abdruck reinzukommen. Gerade wenn du eben rückwärts läufst, ist es halt sehr, sehr schwierig da, sich sauber wegzudrücken und auch wirklich rauszukommen aus diesem Stand, weil meistens läufst du halt nur rückwärts und fällst dann mehr oder weniger oben und bist dann eigentlich, wenn du die Hand ausstreckst, irgendwie fast noch, hast du fast noch weniger Reichweite nach oben, als wenn du eben so sei, oder als wenn du einfach nur stehen würdest und den Arm hoch machen würdest, weil du eben einfach nur nach hinten läufst, einfach nur umfällst, wenn du rückwärts läufst. Und Lotka dreht sich dann halt so leicht und kann halt durch diese Drehung, durch diese leichte Drehbewegung noch mehr Reichweite erzeugen und auch mehr Power erzeugen im Abdruck. Hat dadurch einfach ja eine gute Flugkurve für sich selbst.
Allgemein sind solche Bälle, finde ich zumindest, und da würde mich gleich deine Meinung interessieren, ja fast eigentlich die schwersten. Also halt, weil selbst der Flankengeber ja nicht die Intention hat, gerade ein Tor zu erzielen. Wie soll der Torwart das dann antizipieren? Muss das ja wirklich in Millisekunden realisieren, dass das gerade, dass die Flanke gerade irgendwie gefährlich fürs Tor wird. Und dann so zu reagieren, ist, finde ich, wirklich bemerkenswert und irgendwie im Zweifel auch wirklich schwerer zu reagieren als irgendwie, keine Ahnung, ein satter Distanzschuss aus 20 Metern, wo man weiß, ja, wo man direkt natürlich checkt, okay, das ist ein Schuss, da schmeiße ich mich jetzt hin, entweder habe ich den oder nicht. Und in dem Fall ist es ganz viel Spielwahrnehmung und ganz viel Reaktion, also ganz viel auf einmal irgendwie. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, Wahrnehmung ist ja genau das richtige Stichwort, was du jetzt eingebracht hast. Weil Lotka eben erst in dieser Raumverteidigung drin ist, merkt dann, okay, Flanke wird lang und länger. Also natürlich erstmal denkt er, okay, ich stelle mich darauf ein, dass der Ball in der Raumverteidigung, dass ich quasi zentral rausschieben muss, dass der Ball kurz kommt und dann kommt eben dieser lange Ball, wo du als Keeper zuerst erstmal denkst du die ersten 3-4 Meter, wo der Ball dann fliegt, okay, ich muss mich jetzt in der Raumverteidigung darauf einstellen, dass der Ball eben Richtung zweiten Pfosten fliegt. Dann wird ja recht schnell klar, okay, der kommt jetzt so lang, dass er möglicherweise hinten noch aufs Tor kommt. Also ich muss quasi mich umentscheiden und auf die Zielverteidigung gehen. Und da macht Lotka, finde ich, auch überragend, dass er einfach so schnell handelt und auch so schnell einfach zur Linie zurückkommt. Und dann eben auch im Verbund mit dieser guten Schrittfolge und auch dieser leichten Körperdrehung kurz vor Schluss der Parade, der auch noch einfach die Situation gut entschärft. Also hätte er natürlich einfach auch normal gerade zurücklaufen können und dann unter den Ball drunter durchspringen können, weil es nicht mehr gereicht hätte. Aber er dreht sich halt so leicht zur Seite und setzt dann auch, finde ich, genau den richtigen Fuß, nämlich den linken ab, um eben quasi noch länger zu warten, ehe der Ball dann runterkommt. Also hätte er sich mit dem rechten Bein abgedrückt, hätte er auch gar nicht so viel Reichweite gehabt, hätte sich dann vielleicht kurz nach der Tormitte irgendwie abgedrückt und da hast du auch nicht so viel Reichweite und gleichzeitig ist der Ball dann noch weiter in der Luft. Und bei ihm ist es halt dann so gewesen, drückt sich mit links ab und hat dann auch noch gleichzeitig die rechte Hand oben, also greift quasi über und hat dann so eine leichtere Position für ihn zumindest, den Ball an die Latte oder über das Tor zu lenken. Wenn du dann den Ball in so einer Szene mit der unteren Hand versuchst, übers Tor dann am Tor vorbeizulenken, gerade im leichten Rückwärtslaufen, ist halt schwieriger. Weil so nimmst du die Überhand, in seinem Fall halt die rechte, kannst du den Ball so ein bisschen wie auf deine Hand drauffallen lassen und dem von unten so ein bisschen Druck geben. Bei dem anderen musst du den Ball wirklich aktiv von unten hochwischen und hast dann das Problem, dass er die Schwerkraft dich noch automatisch noch mit nach unten zieht. Mit der linken Hand. Sprich, du musst quasi einerseits musst du es schaffen, deinen eigenen Körper, deinen Rumpf oben zu behalten. Andererseits musst du auch schaffen, deinen Arm, deinen linken Arm in dem Fall von Lotka oben zu halten. Hast du bei dem anderen Fall nicht, wenn du die Überhand nimmst wie er, die rechte, dann hast du es einfach leichter, weil du fällst ja sowieso schon hin, du musst eigentlich nur dafür sorgen, dass dein Arm irgendwie oben bleibt, was ja nicht so viel Kraftaufwand bedeutet, wie wenn du halt versuchen musst, den linken Arm aktiv hochzudrücken, du hältst ihn einfach nur oben und dann gibst du den Ball quasi nur von unten so einen leichten Tipp mit und dann springt der im besten Fall übers Tor oder jetzt hier in dem Fall ging halt, glaube ich, gegen Pfosten oder gegen die Latte. Also das war in Summe technisch, taktisch eine sehr, sehr gute Szene von Lotka, die er natürlich auch teuer hat bezahlen müssen, ohne Frage.
Und gerade so eine Szene, die wir hier jetzt in über 5 Minuten auseinandernehmen, nochmal der Hinweis, das sind ja wirklich in weniger als einer Sekunde da so zu entscheiden und alles richtig zu machen. Also richtig, richtig starke Szene. Absolut, von ja. Lotka.
Absolut, ja.
In der zweiten Hälfte hatte er auch noch eine richtig gute Szene gegen Marco Reus. Da gab es einen Doppelpass mit Julian Brandt, den Reus da spielt. Und Lotka stürmt da regelrecht raus, bleibt aber trotzdem ruhig. Also es ist eine gute Mischung von ich mache dir jetzt Angst, indem ich auf dich drauf stürme, aber mache keine überhastigen Situationen, um Reus irgendwas anzubieten. Und daraufhin ist nicht komplett zu erkennen, vielleicht erkennst du es besser, ich mit meinem blinden Auge, dass Reus den Ball, glaube ich, auch eher verstolpert. Ne? Also ich glaube, Lotka ist nicht aktiv da dran, aber ist natürlich im Prinzip der Grund, warum Reus den Ball verstolpert, so würde ich das sehen.
Ich glaube, Reus legt sich den Ball dann auch leicht unsauber vor, weil er den eben auch den anstürmenden Lotka vor sich sieht. Und ich glaube, dass Lotka den Ball dann noch berührt und dann daraufhin der Ball wieder von Reus Schima dann oder Knie ins Aus dann geht.
Okay, ja,
also Lotka war halt noch leicht dran. Ne? Also hat einfach gefallen, mit welcher Konsequenz der Lotka auch hingeht und auch jetzt nicht irgendwie mit einem schlechten Timing dann rauskam, dass er dann vielleicht irgendwie Reus umgekretscht hat. Natürlich hat er dann auch Glück, dass ja, Reus ihn den Ball nicht irgendwie leicht drüber geluft hat oder vorbeigelegt hat und eingefädelt hat. Aber das alles in dem Tempo, das Lotka da an den Tag gelegt hat, sorgt einfach dafür, dass Reus da gar nicht so eine große Möglichkeit hat. Also das hätte bei Reus quasi alles passen müssen, dass er den Ball an Lotka vorbeilegt und gleichzeitig dann auch irgendwie den Ball noch bekommt oder dass Reus dann irgendwie faul zieht. So, das wäre recht unwahrscheinlich gewesen. So. Insofern hat Lotka da, finde ich, auch wieder einen sehr, sehr guten Timing gut rausgekommen. Ich meine, Reus war ja dann, als Lotka den Ball berührt, so etwa am Elfmeterpunkt. Deswegen, ja, alles in allem eine sehr, sehr gute Szene. Hat mir gut gefallen, wie mutig er da einfach war in der Szene.
Ja, und was ich zu Beginn meinte, dass er im ersten Moment sieht es aber so ein bisschen hektisch aus, weil er nimmt die Arme im Vollsprint, irgendwie nimmt er die ja so mit und findet dann, glaube ich, echt im richtigen Moment noch die Ruhe sozusagen.
Ja, genau. Also die Ruhe, einfach dann noch halbwegs in Position zu bleiben. Also meistens siehst du ja an solchen Szenen, dass Keeper dann einfach durchlaufen, überhasteln und dann auch es nicht schaffen, quasi diesen Block zu setzen. Dann rutschen sie irgendwie so halb gar so ein bisschen rein. Kann mich erinnern, dass Kevin Trapp ab und zu mal solche Sachen gemacht hat oder so Szenen dabei hat, wo er den Block dann aus dem vollen Lauf heraus ein bisschen unsauber gegeben hat und dann eben nicht mehr die Zone außerhalb dieses kleinen Blocks verteidigen konnte, weil er einfach die Beine nicht schnell genug rausbekommen hat. Lotka hat sie ganz gut gemacht, hat eine etwas kleinere Schrittfolge gewählt und dann eben auch, finde ich, überragend hat noch den Fuß rausgekriegt. So. Und das, ja, war gut, dass er wahrscheinlich die großen Stollen aufgedreht hat, sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr in den Ball rangekommen.
Also viel Lob für Lotka beim 2:1-Siegtreffer von Moukoko. Gibt es da etwas, also erstmal dieser Pass von Bellingham, mega, oh mein freaking Gott, was, also eigentlich zwei komplette Mannschaften mit einem Pass überspielt, geiler Laufweg auch von Moukoko, aber dass Bellingham das auch so sieht und der Pass so kommt, erstmal mega, mega gut. Recht spitzer Winkel oder sehr spitzer Winkel eigentlich, und Lotka entscheidet sich, ich will hier nichts vorwegnehmen, Sascha, aber entscheidet sich eben nicht für eine Fußabwehr. Und das ist vielleicht ein Fehler gewesen. Frage an dich.
Ja, schwierig. Also ich tue mich da wirklich schwer, der Lotka jetzt, weil das ist so einen richtigen Fehler anzuhaften, weil von der Reichweite her hätte er es, denke ich mal, wäre es vielleicht gerade so noch was geworden mit dem Fuß da ranzugehen, quasi den großen Block irgendwie dort zu setzen. Eine Fußparade zu zeigen, wäre, glaube ich, gerade noch so möglich gewesen da von der Reichweite her, dass der Ball quasi entweder an seinen Fuß geht oder zumindest am Tor vorbei, weil ich meine, wenn wir gucken, wo der Ball in den Pfosten ging, dann sehen wir, dass er einmal den einen Pfosten an den anderen Pfosten dann irgendwie rein, so, also war jetzt, also viel mehr Platz hätte dazwischen nicht gepasst, so. Dennoch glaube ich, dass Lotka da vielleicht ein bisschen besser gefahren wäre, weil gerade so bei Schüssen, die so sehr nah doch am Körper vorbei sind, du hast angesprochen, sehr spitzer Winkel, ja, finde ich, kann man doch schon den Fuß da raussetzen und deine Fußparade zeigen, aber das ist halt auch brutal schwer, glaube ich, weil es auch so eine schnelle Szene war. Lotka musste seine Position diagonal nach hinten anpassen. Moukoko kommt direkt aus dem vollen Lauf zum Abschluss. Extrem schwer, ohne Frage. Ein Vorwurf würde ich jetzt Lotka an der Stelle nicht machen, aber ein gut, also weiß ich, also ein Weltklasse-Keeper, der wesentlich mehr Erfahrung hat, setzt da vielleicht den Fuß raus, aber nochmal, kein Vorwurf an ihm an der Stelle. Fußparade wäre eventuell besser gewesen, aber also besser kannst du das Ding ja aus dem Winkel gar nicht machen. Er geht an den einen Pfosten und dann wirklich direkt neben den Pfosten schlägt er dann wieder ein, weil er halt fast über die Linie trudelt. Also ganz schweres Ding auf jeden Fall.
Ja, voll. Also richtige Maßarbeit von Moukoko. Auch so eine typische Szene, und da bin ich ganz ehrlich, wo ich, glaube ich, selber nicht die Idee gehabt hätte, hätte er vielleicht doch die Fußabwehr machen sollen. Aber ich verstehe den Punkt voll. Deswegen bist du
ja also unser selbst, Experte. Also ja, aber selbst Fußabwehr wäre auch, weil der Ball kam ja auch nicht komplett flach so. Also ich kann schon verstehen, warum Lotka da mit der Hand hingehen, weil der Ball setzt ja quasi also so halb hoch, Kniehöhe, mit dem Schienbein, so die Höhe etwa, fliegt der Ball ja auf sein Tor, deswegen wäre es auch da schwierig gewesen. Also, ja, ich tue mich da wirklich schwer, da jetzt irgendwie einen Plan Lotka in der Hand zu geben an der Stelle, wie er die Szene hätte besser lösen können. Ich meine, wie er quasi den linken Fuß gar nicht auf den Boden setzt, sondern nach innen wegzieht, macht er auch, finde ich, richtig, um eben schneller zum Boden zu kommen. Aber auch nochmal in der Geschwindigkeit der Szene ist extrem schwierig, da den Ball irgendwie zu halten. So, es passt wie gerade nicht viel dazwischen. Also, naja.
Ja, genau. Also von einem Fehler, da sind wir uns einig, würden wir nicht sprechen. Einfach nur als vielleicht Idee oder Gedanken, was genau, wäre, ja, wenn.
Genau. Gedanke auf jeden Fall, das wäre, glaube ich, die richtige Bezeichnung dafür.
Das heißt, für Hertha geht es in die Relegation doch noch. Also,
heftig. Ja, wer hätte das gedacht? Ah, das ist so, das stimmt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die beiden Spiele. Dann haben wir ja auch als Tor, dass ich das Duell zwischen Lotka, also höchstwahrscheinlich wird der Lotka weiterhin spielen, so kann man jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert. Ich glaube, Schwolo ist also immer noch nicht auf der Bank, jetzt am Wochenende. Deswegen, selbst wenn Schwolo jetzt am Donnerstag wieder fit werden sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal gewechselt wird, so kurz vor Schluss, bei so wichtigen Spielen. Ja, und auf der anderen Seite mit Daniel Heuer-Fernandes vom HSV. Natürlich komplettes Gegenteil, ne? Also an Torwarttechnik, also natürlich auch mannschaftstaktisch bedingt, weil der HSV natürlich sehr, sehr viel Ballbesitz immer hat und den Keeper immer ziemlich weit rausschiebt. Ja, wird interessant zu sehen sein, wer sich da durchsetzen wird. Ich bin auf jeden Fall großer Heuer-Fernandes-Fan in dieser Saison gewesen. Hab's, also nicht nur in dem Pokalspiel, hat mir ganz gut gefallen, so wie mutig er da war und auch auf der Linie. Also einfach ein sehr, sehr guter, erfahrener Keeper, der, denke ich mal, schon gezeigt hat, dass er zu Erstliganiveau hat. Also das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir den jetzt, nachdem er damals bei Darmstadt war es, glaube ich, sein Debüt gefeiert hat in der Bundesliga, den jetzt nach einigen Jahren mal wieder Bundesliga zu sehen.
Ja, safe. Auf jeden Fall an für sich ein großes Duell und das hat man schon in den letzten Tagen öfter gehört, aber vom Gefühl natürlich zwei Vereine, die man gerne in der ersten Liga sehen würde, wird aber nicht passieren. Von daher schauen wir uns das natürlich auch an, wie welche Rolle die beiden Torhüter in den so wichtigen Spielen spielen werden.
Ja, genau.
Genau, und um Dortmund und Hertha zuzumachen, gab es auch noch den Abschied von Roman Bürki, der in die MLS wechseln wird.
Zu Lutz
Pfannstiel. Bist du traurig? Genau.
Also ich dachte, um ehrlich zu sein, dass Bürki schon dort wäre. Muss gestehen, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Bürki auf einmal zwischen den Pfosten stand. Wobei mir dann im Nachhinein wieder einfiel, ja klar, der St. Louis fängt jetzt dann irgendwie erst in der kommenden Saison an, glaube ich, in der MLS mit zu kicken. Ich finde es irgendwie schade, dass Bürki letztendlich die Bundesliga verlässt und auch unter diesen ganzen Vorzeichen, die jetzt die letzten Jahre so mitgebracht haben, dass Bürki irgendwie von sämtlichen Dortmunder Fans sehr kritisch gesehen wurde. Ich habe letztens auf Twitter noch gelesen, dass einige da schon, nicht sagen, froh sind, dass er jetzt gegangen ist und dass man jetzt, natürlich ist man mit Kobel deutlich zufriedener, weil er auch eine ganz andere Attitüde hat, aber ja, Bürki, finde ich, wurde da einfach ganz, ganz oft Unrecht getan. Ich finde immer noch, dass es ein Keeper ist, den du locker bei einem Top 5, Top 6, Top 7 Team spielen lassen kannst, der Bundesliga, der immer noch ein Keeper ist, der, glaube ich, über 200 Erstligaspiele auf dem Buckel hat, also so viel falsch gemacht hat er anscheinend ja doch nicht. Da gab es, finde ich, beim BVB in den letzten Jahren ganz, ganz andere Baustellen, die da wesentlich prekärer waren als die Torhüterposition oder als die Personalie Roman Bürki. Aber erstmal schön, dass er jetzt einen neuen Club gefunden hat, nochmal das Abenteuer MLS sucht. Würde ich als Spieler irgendwie genauso machen. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt auf 30 oder gehe auf die 30 zu, dann mal zu sagen, hey, dann baue ich da irgendwie in den USA noch was auf, in einem Club oder ein neues Franchise, das gegründet wurde. Warum nicht? Also verdienst du ein bisschen Kohle und dann kommst du irgendwie nach 3-4 Jahren zurück.
Auf jeden Fall ganz, ganz spannende Geschichte, so auf jeden Fall. Ja. Kann ich auch verstehen, so ein Wechsel. Und Marvin Hitz verlässt auch den BVB.
Ach echt, ist das auch bekannt geworden?
Ich meine, ich habe es gelesen. Ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich habe es jetzt, so im Kopf. Also da
dann wird es ja
auch eine Neuordnung geben.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dann Kobel hast, dann Lotka, der aus Berlin kommt, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er direkt die Nummer 2 wird. So. Ja, Luca Unbehauen bei BVB 2 noch dazu. Mal sehen, wenn die dann noch als Nummer 2, 3 holen. Wahrscheinlich einen erfahrenen Mann. Mal sehen.
Ja.
Man hat jetzt auch gesehen, die Saison, der Kobel ist ja auch ab und zu mal ausgefallen. So. Da wird jetzt auch dir nicht jedes Spiel spielen in der Saison. So.
Klar, also und bei einer Top-Mannschaft ist irgendwie gefühlt so eine zweite Torhüter-Position irgendwie nochmal wichtiger. Ne? Also,
ja, definitiv.
Weil das Gefälle zwischen erster und zweiter Torhüter ja meistens dann doch sehr groß ist, wenn auf der Eins normalerweise eben da so ein fast Weltklasse, also jetzt nicht Kobel, aber wenn wir es jetzt auf die Bayern projizieren, da so ein Weltklasse-Torhüter ist und dann immer dieses Gefälle zu Ulreich ist, auf jeden Fall auch eine spannende Position für Dortmund jetzt in diesem Sommer dann.
Ja, definitiv. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Yes, wenn wir jetzt Dortmund und Hertha zugemacht haben, gehen wir mal an die alte Försterei. Union gegen Bochum. Das Duell zwischen Andreas Luth, der ja weiterhin erneut den verletzten Frederik Rönnow vertreten hat, gegen Esser auf Bochumer Seite, der jetzt auch das letzte Saisonspiel bekommen hat gegen die Eisernen. Wir müssen, glaube ich, sprechen trotzdem über das 2:2, den Ausgleich von Bochum. Wenn wir bloß erstmal vielleicht vor diesem eigentlichen Tor anfangen, war ein langer Ball in den Strafraum der Unioner hinein. Luthe rannte dort wieder raus, wobei es eigentlich gar keine richtige Not gab, dort rauszukommen. Asano kommt klar vor an den Ball und dann dreht Asano eigentlich vom Tor weg, ist dann schon fast wieder an der seitlichen Strafraumbegrenzung und Luthe rannte dort noch irgendwo wild im 16er rum. Sucht dann noch seine Position. Und dann der Schuss von Löwen im Endeffekt. Also ich kann das ja verstehen, dass Andreas Luthe sich nach diesem Schuss oder nach dem Tor direkt extrem beschwert hat bei Khedira, der sich, also viel tiefer kannst du dich ja fast nicht bücken. Der Ball geht da, also wenn Khedira schiebt, dann kriegt er irgendwie am Bauch oder an der Seite, aber also da bin ich auch früher immer wahnsinnig geworden als Torhüter, wenn sich irgendwie ein Spieler weggedreht hat, weil das ist einfach nur so nervig. Du rechtest ja als Keeper, du beziehst ja meistens so diese Position deiner eigenen Spieler mit ein. Man gehst davon aus, dass die ja zumindest ihren Teil dazu beitragen, dass du dein Tor nicht komplett abdecken musst, sondern die eben auch vielleicht einen kleinen Teil abdecken, ähnlich wie bei einer Mauer, beim Freistoß eben. Zusätzlich war es noch so, dass Riasson war es, glaube ich, noch vor ihm stand, also vor Luthe. Und dann auch nochmal ein bisschen die Sicht einschränkte. Aber ich glaube auch, wir müssen da auch über die Position von Luthe an sich sprechen, oder? Weil ich jetzt schon sehr, sehr weit in der kurzen Ecke.
Genau, das ist das, was mir auch tatsächlich aufgefallen ist, zusätzlich zu der Aktion von Khedira, der sich ja echt fast auf den Rasen hätte legen können. dass es wirklich... Also durch den Rückpass von Asano verändert er, so zumindest meine Wahrnehmung, zu zaghaft, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, seine Positionierung. Also er ist ja viel zu weit, er ist viel zu weit rechts immer noch. Also klar, dass er da mit wenn der Ball bis auf die Grundlinie geht, klar gehst du dann mit bis zum Pfosten und dann geht der Ball eher in den Rückraum und du bleibst trotzdem am Pfosten, ist für mich nicht die richtige Aktion in dem Fall gewesen. Und der Ball wird ja von Khedira zwar noch abgefälscht, also er berührt ihn ja, wie du gesagt hast, verändert ihn in dem Sinne, aber eigentlich ja nicht die,
ja, geht
die
eigentlich
Richtung.
Nur so,
ne? Also es
geht noch ganz leicht über den Rücken drüber. Ne? Also war jetzt nicht keine große Flugkurvenveränderung. Ich finde aber, Luthe bezieht ja gar nicht so sehr diesen, also Rias in der Szene mit ein, weil Luthe eigentlich fast genau hinter ihm steht. So, also du hast halt eigentlich zwei Spieler, die kurze Ecke abdecken, also so die versetzt stehen, nämlich Riasson eher noch zum Pfosten hin und Khedira dann eher noch ein Stück weiter zum Mitte hin. Also das ist schon recht, ich will nicht sagen unwahrscheinlich, aber es ist schon sehr, sehr schwierig von Stürmer an beiden vorbeizuschießen oder vielleicht einen zu tunneln und den anderen auch noch zu tunneln, dass der Ball dann durch beide hindurch sozusagen geht oder beide ducken sich weg, wie Khedira das gemacht hat. Ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es beide machen, so. Deswegen kannst du dich als Keeper schon ein bisschen darauf verlassen oder musst einfach das mit einbeziehen, dass deine Verteidiger ja trotzdem auch irgendwie die kurze Ecke mit abdecken können. Wenn du halt einen hast, ist das schon eigentlich für dich ein Muss, da zumindest das Spielverständnis zu haben. ja, die, in dem Fall halt die lange Ecke abzudecken. Wenn du halt zwei hast, finde ich, muss Lute einfach aktiver sein, seine Position besser anpassen, mehr zur Linie, mehr vom Pfosten weggehen und mehr die lange Ecke zu machen. So. Und trotzdem an der Linie bleiben. Dann finde ich, hat er eine wesentlich bessere Chance, den Ball da zu halten. Aber so bleibt er halt ja recht passiv am kurzen Pfosten stehen nach dem Rückpass, verändert seine Position kaum, ist nicht aktiv genug und dann ja, wird es halt schwer mit der Reichweite dann daran zu kommen. Wenn er halt einen Schritt weiter links steht, den hätte er definitiv machen können, zur Mitte hin, dann hat er eine wesentlich höhere Chance, den Ball da zu halten. So.
Zumal es dann ja auch so ist, Löwen nimmt den Ball an und ganz kurz schaut er auch hoch. Also ja. Ich glaube, er sieht es einfach, dass
die lange Ecke frei war, ja.
Also dass der Schuss aufs kurze Eck da zwei Gegner hätte sozusagen und die lange Ecke ja irgendwie frei ist. Ich meine, er trifft den Ball trotzdem schön, ist ja trotzdem ein schöner Schlenzer, so ist es nicht. Ja. Würde ich voll mit dir mitgehen, dass man da über Luther auf jeden Fall sprechen muss und dass das nicht ganz so sauber gelöst ist.
Er war einfach da so ein bisschen inaktiv. Also das, was Rönhoff, finde ich, die letzten Wochen auch immer gut gemacht hat, dass er einfach sowohl in der Raumverteidigung als auch dann auf der Linie einfach aktiv war, so sein Schrittfolgen und auch Positionsanpassung, das hat Lute hier, finde ich, nicht so gut gemacht, aber haben wir auch schon immer mal gesehen, dass er da einfach nicht so dieser so schnell auf dem Bein ist und so schnell auch im Kopf ist, um dann umzuschalten und seine Position anzupassen. Also finde ich schon ganz richtig, wenn man jetzt in der neuen Saison vielleicht mit Renault plant. Ortega sollte ja angeblich auch jetzt schon an der alten Försterei gehandelt werden, also wird man jetzt sehen. Ja.
Wenn, jetzt mal unabhängig von dem Gerücht um Ortega, glaubst du, die Planung steht jetzt schon, dass Renault spielen wird? Oder meinst du, es wird ein komplett offener Torwartkampf in der Sommervorbereitung?
Also ich glaube nicht, dass Ortega zu Union wechseln wird. Gerade weil auch Lute vor gar nicht allzu langer Zeit seinen Vertrag noch um eine Saison verlängert hat. Und es Frederik Renault ja in den letzten Wochen einfach sehr, sehr gut gemacht hat, wie ich finde. Ja. Also da glaube ich nicht, dass man sich da jetzt an der Stelle noch eine neue Baustelle aufmachen will und gleichzeitig dann auch quasi den, also man hat jetzt quasi mit Renault einen Keeper, der komplett in den Startlöchern steht und auch schon gezeigt hat, dass er auf einem ja, sehr guten oder auf einem ordentlichen Bundesliga-Niveau mithalten kann und da einfach auch ein überdurchschnittlich guter Bundesliga-Torhüter sein kann. Wenn man sich da jetzt diese Chance verbaut, ihn einfach spielen zu lassen, wäre, glaube ich, auch gar nicht Union-like, die natürlich dann auch immer dafür versuchen wollen, hier und da irgendeinen billigen, guten Transfer hinzubekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie mit Seguin oder Levelinge oder so, die ja letztens vorgestellt wurden. Glaube ich jetzt nicht, dass man da Ortega, der sicherlich auch einiges an Gehalt kosten wird, ne, hat jetzt auch, kennt wahrscheinlich auch selber seinen Marktwert, wurde irgendwie schon bei Bayern gehandelt und so weiter, hat auch vielleicht die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, sich da jetzt quasi dann einen neuen ja, Keeper davor zu setzen, hast du quasi drei Keeper, die theoretisch Bundesliga spielen könnten, Lute vielleicht mit Abstrichen, denn bei ihm würde ich einfach mal unterstellen, dass er sich am ehesten noch auf die Bank setzen wird, weil er einfach ja auch schon Mitte, Ende 30 ist und dann ja, so die Karriere noch ein bisschen ausklingen lassen will, wo man eh schon gesagt hat, der Lute feiere ich absolut, aber es ist auch nicht das absolut höchste Bundesliga-Niveau, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ne? Deswegen kann ich mir halt nicht vorstellen, dass Union sich dahingehend oder gerade Urs Fischer, der das immer ganz gut im Blick hat, glaube ich, so diese ganze Harmonie im Kader, sich da jetzt noch Frederik Renault quasi noch mehr Steine irgendwie in den Weg zu legen. Das glaube ich nicht, sondern den wird man eher spielen lassen jetzt. Hat gezeigt, dass er das kann und deswegen wird, glaube ich, nicht, dass es da jetzt zu einer Veränderung kommt auf der Position, sondern Renault eigentlich schon in der nächsten Saison, wenn nichts groß dazwischen kommt, als Nummer 1 geplant sein wird.
Das ist eine klare Meinung. Lieben Dank, ja. Sascha.
Hier wird cool. Geballert, ja.
oder das vielleicht noch gerade abzuschließen, weil mir der Gedanke gerade kam. Oder vielleicht ja auch rotationsmäßig mit DFB-Pokal und Europa League. Wäre das auch eine? Wie siehst du so eine Option?
Mit Lute und Renault?
Genau.
Ja, absolut. Also wie gesagt, Lute, den kannst du auf jeden Fall ja reinbringen in der Bundesliga. So. Also Union hat ja jetzt nicht irgendwie großartig Spiele wegen ihm verloren, so. Hat natürlich immer mal so Szenen dabei, ich erinnere noch das Hinspiel gegen RB, als er diesen einen Fernschuss dort irgendwie hat durchrutschen lassen von Nkunku, der ja auch kein Gewaltschuss war. Aber ja, der Typ gewinnt ja jetzt keine Pokalspiele, das muss man auch dazu sagen, oder keine Halbfinalspiele, um Union darauf einzugehen, aber ist auch kein Keeper, der jetzt wo du denken musst, oh Himmel, jetzt haben wir auf einmal da einen im Kasten stehen, der zittert bei jedem Schuss, so ist es ja auch nicht.
Yes, dann An dieser Stelle Glückwunsch an Union Berlin natürlich nochmal zum zweiten Jahr in Folge jetzt europäisch. Das ist eine Entwicklung, die man so sicherlich nur die wenigsten so vorausgesehen haben. Trauern müssen wir in Bielefeld. Das ja, war ja schon zu vorauszusehen letzte Woche leider. Aber wir schauen uns natürlich trotzdem nochmal das letzte Spiel von Ortega für Bielefeld an gegen Leipzig. Und da hatte er zum Abschluss auch wieder tolle Aktionen.
Ja, also das Ding gegen Nkunku, Steckpass von André Silva auf der halblinken Seite. Nkunku kommt dann im 16er an den Ball. Und ja, Ortega finde ich, was er jetzt so gut macht. Wir hatten es ja diese Saison schon immer mal kritisiert, dass er ein bisschen zu gierig war auf dieser 1-gegen-1-Situation und ein bisschen zu früh rausschob. Ich glaube, er war auch ganz kurz davor in dieser Szene. Also Nkunku schießt so aus halblinker Position etwa 9 bis 10 Meter so, schließt ungefähr ab, weil er auch einen unsauberen Kontakt hatte. Das hat Ortega gesehen, weil er war am Anfang schon ein bisschen für mich zu weit auf den Sprung nach vorne zu rücken. Bleibt dann aber kurz vor der Fünferlinie stehen und setzt dann den Block, finde ich überragend, wie er es halt immer macht in dieser Saison. Gibt es ja eigentlich nichts zu meckern, was das angeht technisch. Aber taktisch, finde ich, hat er es jetzt schon ganz gut gemacht, weil wir hatten eben unter anderem auch gegen die Bayern im Rückspiel oder auch jetzt gegen Wolfsburg noch im Hinspiel schon immer bemängelt, dass er manchmal zu gierig war auf diese 1 gegen 1 und dann das Problem hatte, dass er nicht genug Reaktionszeit hatte oder manchmal auch an ihm vorbeigeschossen worden ist oder so. War jetzt hier nicht der Fall. Ist hinten geblieben, hat die Situation sehr, sehr gut eingeschätzt, wie ich finde, und hat dann auch einen sehr, sehr guten Block einfach gestellt und hat das 0-0 erstmal festgehalten in der Situation.
Gefühlt irgendwie so eine Szene, wo, sage ich mal, 50% der Torhüter getunnelt werden würden irgendwie, hattest du das Gefühl. Also der Block, wie der ihn stellt, du sagst, ist technisch einwandfrei, sieht auch cool aus, also
ja, klar.
Top Aktion und gerade auch gegen Nkunku, ja, also der jetzt ja auch kein Hobbykicker ist, sondern eine richtig geile Saison gespielt hat.
Ja,
schöne Aktion.
Also ich glaube aber auch, weil du das abzuschließen, den Hürdel angesprochen hast, ich glaube, wenn er halt weiter nach vorne schiebt und die Distanz zu Nkunku kürzer ist, wird es halt auch schwer, dann das Knie runterzusetzen und dann hat er wirklich das Problem, dass er dann eben aus kurzer Distanz getunnelt wird. Das war jetzt nicht der Fall, weil er größere Distanz hatte, ne? Hat er eben einfach gut eingeschätzt. An der Stelle. Top. Genau. Top. Gehen wir mal auf dieses, also top war, fand ich auch dieses Tor von Bielefeld gegen Leipzig. Also wie das rausgespielt hat mit Okugawa mit der Hacke, das war eigentlich richtig geil gespielt. Also so spielt ja eigentlich kein Absteiger so. Also auch das.
Ja, halt echt.
Ja, genau, das hackt den irgendwie mit dem Außenriss da, wie Quaresma dort schießt aufs lange Eck so. Irgendwie auch aber geil. Aber ich glaube, also Gulaschi ist also das finde ich wieder bezeichnend für die ganze Saison, die er spielt, so hat ganz, ganz viele so 50-50-Szenen dabei, die er nicht für sich löst oder lösen kann. Und an der Stelle genau das Gleiche. Also erstmal finde ich, dass er ruhig 1,5 Schritte nach hinten gehen kann, so, um einfach mehr Reaktionszeit im Abdruck zu haben und auch beide Hände hochzubekommen, weil das war, glaube ich, auch der Knackpunkt. Er kommt nur mit einer Hand hin, hat dann auch nicht quasi die nötige Spannung im Oberkörper, um den Ball klar zur Seite oder klar übers Tor zu lenken, sondern lenkt den so ein bisschen halb oben drüber. Also war jetzt auch keine klare Aktion von ihm. Ja, also mit einer Hand ist das schwierig, da dran zu kommen. Wenn er da beide Hände nimmt, ja, hat er, glaube ich, aber eine viel, viel, viel höhere Chance, den Ball da klar zu klären, oder? Oder meinst du, es war jetzt die richtige Entscheidung von ihm, da mit einer Hand nur ranzugehen?
Also wenn man die Szene als Ganzes betrachtet und wie sie im Prinzip ausgeht mit einem Gegentor und sich die Wiederholung anschaut, dann ich bin ja im genau erklären, was er wann wie hätte er besser machen können, da bist du ja dafür da, aber ich gehe da voll mit, dass also gerade bei so einer Szene da gehe ich mit, dass das nicht also diese Abwehr halt so ein bisschen zu leicht ist oder keine Ahnung, oder Fauste ihn weg oder keine Ahnung, dass der Ball dann so abtropft, ist bitter. Muss aber auch dazu sagen, ich habe die Konferenz live geguckt, aber an das Tor, ich weiß nicht, ob ich da gerade irgendwo weg war, konnte ich mich nicht erinnern, habe es dann halt erst in der Zusammenfassung nochmal gesehen.
Ja.
Und in der Echtzeit sozusagen war mein allererster Gedanke, wo ich dann halt noch nicht wusste, dass der jetzt reingehen wird. Krasse Parade irgendwie, weil der halt Außenrissschuss halt schon echt geil war.
Ja.
Aber je öfter man sich das anguckt und sieht, wie die Parade dann quasi, wie der Ball pariert wird. Ja, es ist also zumindest halt auch, nicht perfekt gemacht.
Ich finde auch, warum er halt mit beiden Händen hingehen kann, sieht man auch ganz gut, weil als er den Ball berührt, ist Gulashi weit weg von einer kompletten Streckung des Paradenarms. Also er hat halt den Arm, den Ellenbogen noch eingebeugt, so, oder den Arm noch eingebeugt, und dadurch finde ich schon, dass es von der Reichweite her schon geklappt hätte, beide Hände zu nehmen, weil das ist ja meist das Problem, dass du, wenn du mit beiden Händen parierst, dass du dann nicht diese komplette Reichweite hast, weil du dich nicht komplett strecken kannst, so, ne? Aber finde ich, hätte er hier auf jeden Fall gehabt. Und nach dieser Okugawa-Ablage, die ja in eher Richtung Zentrum gegeben wird, sieht man, dass Gulashi so ein, zwei Schritte nach, oder noch einen Schritt nach vorne macht, auf Hack hinzu. Muss er gar nicht machen, finde ich. So, maximiert deine Reaktionszeit, versuch deine Position hinten zu halten und dann bestmöglich zu reagieren. Hat er nicht gemacht. Wie gesagt, spiegelt so ein bisschen diese ganze Saison von Gulashi wieder, dass da einige kleine Unsauberkeiten dazu führen, dass er einfach immer wieder solche 50-50 Gegentore bekommt.
Ja, lass uns da kurz dranbleiben, weil mich das auch, weil ich das auch so wahrgenommen habe. Also die Jahre zuvor hat er echt so gewirkt, keine Ahnung, dass da selten was bei ihm vorbeigehen kann. In dieser Saison mit ungewohnten Unfeinheiten, würde ich es nennen. Also es waren ja jetzt, verbessere mich da, du hast ein besseres Gedächtnis, keine riesen Patzer in der Saison, oder? Vielleicht ein, zwei Gegentörchen, aber
jetzt. Da waren auf jeden Fall so komische, krumme Dinger dabei. Ich weiß noch, gegen Mainz hatte er, glaube ich, auch noch so eine richtig komische Szene, weil also so ein Rückpass so komisch, oder Rückpass kam, oder es kam ein Rückpass von der Grundlinie ins Zentrum gespielt, und Gulashi, der auch ganz komisch seine Position angepasst hat, aber jetzt so richtig klare Patzer, glaube ich, auch gegen Hoffenheim war da auch was dabei. Und so richtig klare Patzer waren da jetzt auch nicht dabei, aber ich habe auch nicht alle im Hinterkopf. Aber es war halt einfach so eine, also das kennst du halt von Gulashi einfach nicht, weil der war die letzten Jahre immer so dieser Mister zuverlässig, ähnlich so wie Kuhn Castells, und er hat einfach ein sehr sicheres Spiel einfach jedes Mal durchgezogen, und diese Saison waren halt auch einige Unsauberkeiten dabei, so natürlich gab es auch diese komische Phase unter Jesse Marsch, aber ich glaube trotzdem, dass Gulashi ja mittlerweile ein so gefestigter Keeper ist, der da einfach auch der Mannschaft Sicherheit geben kann, indem er einfach ja mit seiner Erfahrung hinten das Sicherheit ausstrahlt, und sich nicht davon irgendwie groß aus der Ruhe bringen lässt, nur weil irgendwie mal ein Gegentor, oder es ein Gegentor gibt, so, weißt du?
Ja, genau, also du sagst es schon, weil er Mr. Zuverlässig passt ja ganz gut. Weil er die Jahre wirklich so zuverlässig gut gehalten hat, ist es, glaube ich, dann, ist man dann natürlich vielleicht so ein bisschen kritischer auch, weil man weiß, dass er in den vergangenen Jahren in einigen Aktionen in diesem Jahr nicht so gut reagiert hat.
Klar, aber, also im Endeffekt sprechen wir ja trotzdem hier über einen Champions League-Keeper, so der sicherlich in den letzten Jahren zu Top 20 war in Europa. Da kann man schon mal einen höheren Maßstab ansetzen, klar.
Genau. Ja. Von daher vielleicht war das so ein kleines Ausrutscher. Ja, klingt auch zu gemein, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Und deswegen, er wird ja sicherlich nächstes Jahr auch noch in Leipzig spielen und dann mal schauen, ob es dann weiter bergab geht, also ob da so eine Rückentwicklung zu sehen ist oder ob er sich wieder fängt. Das finde ich eine spannende
Frage. Ist auch immer schwierig, nach so einem EM-Jahr, ne? War ja auch im Sommer mit Ungarn bei der EM. Ja. Also kann auch mal passieren, ne? Keine Frage. Lass uns mal am besten weitergehen.
Genau.
Wir sind ein bisschen zeitlich leicht fortgeschritten, ist aber gar kein Problem. Eigentlich mit das. Wobei, lass uns erstmal das Augsburg-Spiel machen. Wir springen mal ein bisschen im Plan. Giekiewicz gegen Bursche, der sein Abschiedsspiel bekommen hat also es war ja irgendwie so ein Derby, so bayerische Schwaben gegen die Franken von Fürth. Erstmal das 1:1 von Gangkamp. Ich glaube, Gulashi. Wir sollten nicht über Gulashi, über Giekiewicz natürlich, um Gottes Willen. Sorry, wenn ich jetzt bei dir mitgehe.
Das ist gut, ja.
Ich glaube, was Giekiewicz da zum Verhängnis wird, ist bei diesem Schuss, der ja gut aus so 17, 16 Metern von halbrechter Position aus vom Stürmer gesehen, durch die Beine von Durchschwarz, meine ich, zu verhängnis wird, ist, dass Gulashi einen leichten Aufzeigsprung macht. Und dann recht breit wieder auf den Boden aufsetzt und dann eigentlich nur aus dieser breiten Stellung heraus eigentlich es gar nicht schafft, einen sauberen Abdruck hinzubekommen, also einen Abdruck Richtung Ecke, in seinem Fall halt die rechte Ecke, hinzubekommen und eigentlich nur den Fuß nach innen setzt, diesen berühmten Negativ-Step macht. Und das wird Gulashi ja, glaube ich, einfach zum Verhängnis, dass er da den, den Ball, der jetzt gar nicht so scharf geschossen wurde, da passieren lassen muss, oder?
Perfekt erklärt. Also für mich ist es in meiner Wahrnehmung einfach, er fällt übelst langsam.
Ja, ja, genau.
Also es ist voll undynamisch. Warum fällt er so langsam? Und du hast es genau richtig erklärt, wegen diesem Sprung, er kommt auf und kommt dann nicht so vom Fleck, wie man so schön sagt. Das ist genauso, würde ich tatsächlich sagen. Vielen Dank für die Erklärung.
Ja, schön, dass wir nochmal mit einem, die letzten Spiele nochmal hatten, mit einem Negativ-Step und Auftragssprung. Hatten wir jetzt lange nicht, weil wir es meistens über irgendwelche taktischen Dinge unterhalten haben. Aber schön, dass wir noch was in Auftragssprung nochmal in der letzten Folge der Saison nochmal drin hatten, auf jeden Fall. Bezeichnend auf jeden Fall. Taktisch können wir trotzdem noch in diesem Spiel nochmal über eine Szene sprechen, nämlich das 2:1 von Augsburg. Und der angesprochene Borchardt, ja, ich will nicht sagen, dass Borchardt das macht, was er schon diese Saison schon ganz, ganz oft gemacht hat, was auch Marius Funk diese Saison ganz oft gemacht hat, was dann auch im späteren Saisonverlauf auf Andreas Linde immer wieder gemacht hat, so aus so einer Situation. Also Gregoritsch kommt dann halb rechte Position an den Ball. Ball wird halt noch kurz vorm 16er durchgesteckt. Gregoritsch hat zwar noch die Mühe, den Ball zu kontrollieren, dadurch kommen, glaube ich, 4 Reverber, glaube ich, noch da den Ball irgendwie noch zu blocken, aber ich finde, Borchardt muss da gar nicht so früh schon wieder rausschieben. Das sagen wir wieder ganz, ganz oft, dass er da solche wilden Aktionen wieder hatte, wo er sich komplett hat aus der Ruhe bringen lassen. Also, ich meine, von wo schießt Gregoritsch? 11 Meter vor dem Tor, halb rechte Position, da hast du immer noch genug Reaktionszeit. Plus normal, ein Verteidiger war noch in der Szene, der noch irgendwie halbwegs störend eingegriffen hat. Also dann wartet doch hinten so, vielleicht legt sich Gregoritsch den Ball nochmal vor und dann hast du nochmal eine viel, viel bessere Chance, entgegenzugehen, den Block zu stellen, als irgend so eine halbgare Situation, wo du überhaupt gar nicht bereit bist, den Block zu stellen. Also was wir vorhin so lobend über Lotka erwähnt haben, dass er eben trotz des Tempos einfach gut rauskam und einen sauberen Block gestellt hat, das war jetzt bei Borchardt gar nicht der Fall. Er fällt wieder auf den Arsch, setzt sich wieder nach hinten, ja, und minimiert eigentlich durch sein leichtes Wegdrehen so seine eigentliche Blockfläche so.
Ja, also der, um nochmal zum Abschluss erstmal zu kommen, also der Steckpass ist sehr geil, ist aber kein harter Pass irgendwie in den Lauf oder Gregoritsch muss ja im Moment auch warten auf den Ball, ne? Also zwangsläufig, er kann da auch nicht entgegengehen, sonst läuft er da in die falsche Richtung den Verteidiger entgegen, macht das auf jeden Fall auch gut. Aber es ist meiner Meinung nach offensichtlich, dass da die Verteidiger nochmal drankommen und kann es auch nicht so ganz, ganz verstehen, was Borchardt da eigentlich vorhat.
Zumal, wenn wir bloß mal schauen, als der Pass abgegeben wurde, stand Borchardt halt, finde ich, am 5-Meter-Raum, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, so, das steht da, finde ich, erstmal gut und dann läuft er auch wieder recht verspätet dann erst los, also als Gregoritsch dann irgendwie erst am Ball war, also wenn er quasi mit dem gespielten Ball rausrennt, finde ich, ist okay. Aber dann, also erst als Gregoritsch quasi sich den Ball vorlegt, macht er erst die Schritte nach vorne.
Ja, weißt du? Du hast voll
recht. Das ist halt irgendwie, das ist irgendwie, also
paradox.
Ja, also es wäre halt paradox, glaube ich, wenn das einmal in der Saison vorkommt oder maximal zweimal, aber bei sämtlichen Viertkeepern kam es jetzt in dieser Saison so oft vor, gerade sowas, dass solche 1 gegen 1 Situationen falsch eingeschätzt wurden. Es ist einfach Unvermögen, sorry. Also es tut mir wirklich leid. Also da muss halt wir hatten es schon oft genug gesagt, da muss auch mal Torwarttrainer Christian Fiedler sich da auch in die Pflicht nehmen. Es kann ja nur wirklich nicht sein, dass du in so vielen Szenen in der Saison dich als Torhüter aus sämtlichen 1-gegen-1 Situationen rausnimmst. Also weil du eigentlich anders reagieren kannst, weißt du?
Ja, also ich finde, das darf man auch sagen. Ich meine, es ist ja irgendwo auch offensichtlich, dass bei Fürth Qualität fehlt für die Bundesliga und das ist eben auch auf der Torhüter-Position tatsächlich so, würde ich auch so sehen. Ich
glaube, klar,
kann man auch so sagen.
Es fehlt da an vielen Stellen bei Fürth, aber ich glaube, die Tatsache, dass die Torhüter immer das schwächste Glied in der Kette waren bei Fürth in dieser Saison, trägt nochmal dazu
bei. So weit wird es zu gehen, ja?
Sehe da wirklich. Also ich hatte jetzt auch für 11 Freunde kam heute noch das Ranking raus für die aktuelle Saison, wie ich jeden Keeper sehen würde und so weiter. Und da waren halt auch Borchardt und Funk für mich auf dem letzten Platz so. Und dann habe ich halt Linde noch einen Platz weiter oben angesiedelt, einfach weil er zumindest gut in die Saison gestartet ist, so als er im Winter kam.
Ja.
Und da hin und wieder mal noch auf der Linie ein paar gute Aktionen zeigt, aber die anderen für mich, ja, sind halt, es tut mir wirklich leid, liebe Kräuter Fürth-Fans, aber Spielvereinigung Kräuter Fürth-Fans, aber es tut mir einfach leid, dass da die Tore nicht so Bundesliga-tauglich sind, wie man das sich vielleicht wünschen würde für den Aufsteiger.
Man kann ja hoffen, dass sie sich in der zweiten Bundesliga wieder gut fangen und da nicht irgendwie in Probleme geraten. Das passiert ja auch mal gern.
Definitiv. Ja. Irgendwie cooler Verein, coole Spiele rausgebracht. So. Und sicherlich auch wesentlich besser so, als die ganze Saison vermuten lassen würde, wenn man auf die Tabelle blickt.
Yes. Ja.
Würde ich mal kurz dranbleiben. Und zwar ist es ja so, dass bei Fürth ja auch einige Veränderungen ein, oder bei Kräuter Fürth einige Veränderungen einstehen und auch ja Funk wird ja wechseln, Vertrag läuft aus, bei Bursche genau das Gleiche, bei Andreas Linde hört man jetzt wohl, dass er für die zweite Liga jetzt doch keine große Lust mehr hätte oder andere Ambitionen hat und eben nicht mehr in die zweite Liga gehen wollen würde. Ja, Torwarttrainer Christian Fiedler ist man auch noch unsicher, wie es da weitergeht, weil eventuell auch mit einem neuen Trainer, der dann irgendwann kommen soll, auch die ganze Torhüterposition, Torwarttrainerposition nochmal neu besetzt wird. Da habe ich jetzt bloß halt die Mühe gemacht, also Mühe, es war jetzt keine große Mühe, nochmal nachgeschaut, welche Keeper denn jetzt auslaufenden Vertrag haben diese Saison. Das ist natürlich ein recht kleines Feld, muss man natürlich sagen, auf das Kräuter Fürth zugreifen kann. Aber da habe ich nur so ein paar Namen gesehen, so Orja Nyland, der auch bei Frankfurt schon mal gespielt hat. Das Vertrag läuft aus, ist 31 Jahre alt, spielt aktuell bei Reading in der Championship. Dann hatte ich noch gesehen, Erik Oehlschläger war, glaube ich, noch beim BVB. Der Vertrag läuft auch aus bei FC Utrecht. Und Michael Zetterer war, glaube ich, auch noch so ein interessanter Kandidat, 26 Jahre spielt bei Werder Bremen, Vertrag läuft aus. Das wäre, glaube ich, einer so ein Keeper, den man am ehesten so holen könnte, so für die zweite Liga, ist, glaube ich, auch der, im Vergleich auch sicherlich mit Martin Freisel, der bei Schalke 04, dessen Vertrag auch ausläuft, den man da wahrscheinlich ganz gut holen könnte, und der auch, glaube ich, eine ganz gute Lösung wäre. Also hat mir jetzt immer ganz, also war jetzt kein überragender Keeper der zweiten Liga, ne? Hat mir in den Spielen, die ich gesehen habe, schon ganz okay gefallen. Ein ordentlicher Zweitliga-Keeper. Ne? Aber also es wären jetzt nur so ein paar kleine Dinge, die ich einwerfen würde.
Ja, bewerb dich mal bei Fürth in der Scouting-Abteilung, weil also ich kenn die Namen auf jeden Fall, aber könnt jetzt so ad hoc zu deren Qualität kaum was sagen, weil ich sie, gerade Nyland oder so, habe ich dann auch jetzt schon Jahre dann irgendwie nicht mehr spielen sehen. Ist er schon länger in der Championship?
Ja, da spielte, glaube ich, mal eine Zeit lang kurz bei Norwich City und dümpelte dort ein bisschen herum. Also ja, von daher.
Aber interessante Namen auf jeden Fall.
Also jetzt, wenn ich sehe, wer sonst noch so, wessen Vertrag noch ausläuft, André Onana oder so, oder David Ospina.
Okay.
Nico Akinfeev, guck an. Der ist auch 36. Handanovic ist auch 37. Ja, auf jeden Fall. Sind ein paar. Lukas Zidane, guck mal, hast du noch ein bisschen Glamour.
Genau. Das kann man dann marketingtechnisch auch so verarbeiten. Ja, sagen,
also, da gab es ja irgendwie vor 2 Jahren oder so, gab es da mal dieses Transfergerücht, dass irgendwie ein Zidane-Sohn zu Erzgebirge Aue wechseln sollte. Und das war irgendwie auch so ein, das ging auch mal so 2 Wochen lang so richtig durch die Medien. Das war interessant, ja. Gut, gehen wir zum letzten Spiel, was wir jetzt was wir ein bisschen verschoben haben, aber ja, mit dem Spiel müssen wir eigentlich aufhören, weil es eigentlich so viel zu erzählen gibt über dieses Spiel. Natürlich einerseits dieses Ergebnis und diese ganze Dramaturgie, ne, dass VfB Stuttgart da hinten raus auch durch dieses Endo-Tor, wer sonst eigentlich, ne, weil das irgendwie so dieser absolute Arbeiter war bei Stuttgart diese ganze Saison und dann
toller Spieler.
Viele irgendwie in der ersten Halbzeit dort diese eine Szene, die er dann den Ball über die Latte schießt und so weiter. Also, dass es dann so lange gedauert hat, bis zur 92 Minuten. Und hat mich auf jeden Fall gefreut für Stuttgart. Es war auch ein Spiel, da muss ich echt sagen, da bin ich mitgegangen vom Fernseher. Ne? Ich habe mich richtig gefreut.
Geil, dass du es sagst, weil ich betrachte die Bundesliga ja auch sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Und es ist nicht mehr dasselbe wie vor 20 Jahren, wenn man es als Kind geguckt hat. Dann ist ja sowieso nochmal was anderes als Kind. Aber jetzt dieser letzte Spieltag und dieses Spiel in Stuttgart, das hat auch noch was mit mir gemacht. Da hab ich selber noch gemerkt, so scheiße ist die Bundesliga auch nicht. das hat schon Spaß gemacht und ich habe mich auch gefreut. Und auch für Müller gefreut, wo wir gleich drüber reden werden.
Lass uns doch jetzt gleich drüber reden.
Gerne. Also wenn er mit diesem Fehler, mit diesem Fehlgriff, wenn das der Abstieg oder erstmal die Relegation und am Ende vielleicht der Abstieg gewesen wäre, wow. Also das wäre Worst Case einfach. Das ist das Schlimmste eigentlich, was dir passieren kann. In so einem Spiel so ein Fehler der dich im Zweifel in die zweite Bundesliga befördert und dann natürlich auch was mit dir macht, also als Torwart, aber natürlich auch als Mensch irgendwie logischerweise. Mhm. Und von daher war das dann auch eine Erleichterung. So, weißt du, ja, was ich meine? Das
definitiv, definitiv.
Muss also, ich jetzt selber gerade nochmal durchatmen hier beim Recap, ey.
Ja, also zumal es ja auch so ist, dass ja über diese Szene dann gar nicht so in der Tiefe gesprochen worden ist, weil du natürlich dann durch das durch diese extreme Schlussphase mit diesem Tor von Endo und dann diesem Platzsturm hinten raus nochmal, dass da eher drüber gesprochen wird, aber also Köln hatte zwei Schüsse aufs Tor, das war einer davon. Mhm. Ja. Boah, Alter, also wir müssen auch gar nicht jetzt groß analysieren.
Das halt falsch, wir dürfen es gar nicht so ausmalen, ey. Weil
ja, also den hat einfach falsch eingeschätzt, den Schuss, ne? Das passiert halt mal, aber das ist ausgerechnet in so einem brutal wichtigen Spiel passiert, ne? Ja. Ist dann schon. Also ich glaube, ihm werden da
Albtraum
einige Steine vom Herzen gefallen sein, als dann Endo den Ball kurz vor Schluss noch über die Linie stocherte und an der Liga geblieben ist. Ja, also ja, nach dieser Horrorsaison oder nach dieser, nicht Horror, aber solchen Saison mit vielen Verletzungen für den VfB, vielen knappen Spielen, die man dann nicht gewonnen hat oder dann unentschieden gespielt hat oder verloren hat, da ist es dann schon, finde ich, jetzt an der Zeit, dass es dann auch die Saison mal ein Ende hat für sie. Und dass man denn nichts auch mit der Erstklasse spielt. Und ich wage jetzt schon einfach mal die These, dass wir einen ganz anderen Florian Müller in der nächsten Saison sehen, der wesentlich gefestigter ist, als es über große Teile der Saison gezeigt hat. Wobei es auch keine komplett Katastrophensaison vorhin war, aber viele Szenen so, haben wir schon ein paar Mal analysiert, die so 50-50 waren. Ich glaube einfach, dass das nächste Saison besser sein wird und dass auch der VfB dann oder VfB-Fans vielleicht weniger kritisch mit ihm sind als in dieser Saison noch.
Ja, sehe ich auch so, weil ich das fast auf die ganze Mannschaft irgendwie übertragen würde. Mhm. Weil der Kader auch nicht schlecht zusammengestellt ist. Also gerade, gut, wenn man es mit Berlin vergleicht, ist halt natürlich auch gemein, weil Herthas Kader so fast der schlecht zusammengestellteste Kader ist. Also jetzt nicht von der Qualität allgemein, aber ja, da gibt es ja auch immer schön viel zu lesen von den lieben Kollegen. Mhm. Von daher und auch viele junge Spieler natürlich und so ein Jahr kann auch für die Entwicklung auch positiv sein, weißt du? Also wenn junge Spieler das sowas durchmachen und es dann erfolgreich so eine Saison, also erfolgreich im Sinne von den Abstieg abgewendet haben, kann das, glaube ich, ich will da jetzt auch nicht zu rosig das sehen, aber kann auch wieder viele Kräfte freisetzen. Ja. Und das hoffen wir natürlich auch für Müller und deswegen freue ich mich auch, dass Stuttgart auch im nächsten Jahr wieder in der Bundesliga spielt. Sehr schön.
Definitiv, ja. Dann lassen wir auf sein Gegenüber gucken. Martin Schwebe, der ja eigentlich dafür gesorgt hat, dass dieses Spiel überhaupt so offen gestaltet wurde. Ich habe jetzt vorhin nochmal bei Statsbomb geguckt. Also Martin Schwebe hat statistisch gesehen 3,2 Gegentore verhindert.
Das ist ein heftiger Wert.
Das ist heftiger.
Ja, erklär den mal den Wert.
Also ja, genau. Also statistisch gesehen hätte halt laut Expected Goals, hätte halt Köln 4,2 Gegentore hinnehmen müssen, so. Auch sicherlich auch bedingt durch diese Elfmeter, wo es natürlich eine recht hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass da danach dann ein Tor fällt. Erstmal den Elfmeter hält natürlich überragend, ne, wie er die linke Prank dann hoch bekommt. Ja. Gut, dass dann das Tor 24 Sekunden später nach diesem Eckball fällt, wo Kalajdzic recht frei steht, einköpft, da dachte ich auch, wenn das denn quasi die letzte Szene im Spiel gewesen wäre und es für Köln noch um richtig was gegangen wäre, also richtig, also der endgültige Einzug in die Conference League oder Europa League oder so. Also ich glaube, da wäre ich komplett ausgerastet, weil du hältst halt einen Elfmeter und dann denken halt oder machen halt die Verteidiger dann nicht mehr richtig mit und verteidigen dann den Eckball nicht konsequent genug. Also
ja, da kannst du als Keeper halt von was wollt ihr mehr, was soll ich noch?
Ja, genau, ja, genau, ja. Und dann auch im Folgenden hält er dann auch mehrmals riesig, also die eine Szene gegen Mavropanos, also an der kurzen Ecke, dort berät vorbei, den hat er ja erst selber ein bisschen eingeleitet durch den Pass, wo dann der Kölner Mitspieler nicht konsequent genug entgegengeht und dann Mavropanos sich den Ball schnappt und einfach losrennt und dann Kalajdzic den Ball nochmal ablegt und dann Mavropanos so von halb rechter Position im 16er aber schon kurz vor der Fünferkante zum Abschluss kommt, war auch ein recht satter Abschluss und dann
war ich gerade kompletter Gewaltschuss irgendwie, er legt da alles rein.
Ja gut, anders kann Mavropanos ja gar nicht, also
so meinst du es, okay, ja,
also,
ja.
Also anders kann der Typ ja auch gar nicht, also genau, das wäre so ein typisches Ding gewesen, ja, okay. Der hätte halt voll durchgezogen, der Ball den Trichter in die Maschen und dann rennt er irgendwie gefühlt bis nach Berlin beim Jubel, so, weißt du, also das wäre halt so ein Ding gewesen, aber für den Schweber, ja, hatte klar einen Strich durch die Rechnung gemacht, blieb dann auch recht cool, also hätte natürlich dann auch eben nach so einem Fehler, darum geht es auch ganz, ganz oft bei Keepern, dass du eben, auch wenn du Fehler machst, dass du trotzdem weiterhin versuchst, neutral zu bleiben, deine Sache trotzdem so zu lösen, als würde es halt 0-0 stehen, du halt, es wäre gar nichts passiert. Und Schwebe blieb dann in der Szene eben cool, ist dann nicht nach vorne gerannt, hat nicht versucht, nur irgendwas zu blocken, sondern blieb in der kurzen Ecke, blieb cool, hat sogar dem Verteidiger, glaube ich, Kilian war es, da noch die Möglichkeit gegeben, noch irgendwie reinzukrätschen. Ja, und dass Schwebe dann halt so cool stehen blieb, hat auch damit zu tun, und hat auch den Vorteil dann im Endeffekt, dass er dann auch diese Parade zeigen konnte. Das war jetzt auch eine Handparade zu seiner Rechten, dass er dann noch die Hände, beide Hände sogar rausbekommen hat, war einfach ein, ja, lag eigentlich letztlich daran, dass er eben einen sicheren Stand hatte und dann nicht irgendwie aus der Bewegung heraus irgendwas versucht hat.
Jetzt ihn auch in der Conference League zu sehen nächstes Jahr, habe ich auch irgendwie Bock drauf.
Ja, Köln muss sich erstmal qualifizieren, die müssen erst noch durch die Quali.
Ach so, erst noch, okay. Ja gut, aber was hatte Union hatte letztes Jahr so eine Mannschaft aus Finnland?
Island, irgend sowas, ja, irgendwas.
Ja, ich glaube, das sollte machbar sein.
Ja. Kriegen sie hin, ja. Ja, mal sehen. Die zweite Szene noch gegen Thiago Tomasch, auch erste Halbzeit war es. Finde ich, macht auch überragend wieder. Also erstmal dieser lange Ball, den Kilian da falsch einschätzt. Finde ich, was Schwebe in der Szene ganz gut macht, dass er relativ lange noch abwartet. Also Schwebe rückt dann erst entgegen, als Thiago Tomasch den Ball sich in die 16er reinigt, rückt dann nach vorn und kriegt dann auch wieder, ja, also stellt diesen Block einfach wieder überragend, erstmal technisch, finde ich. Aber die taktische Komponente können wir da schon hervorheben, dass er da eben lange abgewartet hat, noch das Eingreifen des Stürmers ermöglicht hat und eben, sage ich immer wieder, jeder Kontakt kann ja theoretisch immer erstmal ein unsauberer sein. Da war jetzt recht sauber von Tomasch, aber trotzdem, wenn Schwebe noch zu früh rausgeht, hat er das Problem, dass er vielleicht überlupft werden kann, ein Schlenzer oder umdribbelt werden kann, aber finde ich, kam ja genau im richtigen Timing raus, weil eben auch Kilian dort die Möglichkeit hatte, von rechts einmal zu stören und Schwebe quasi von vorne kam, also da gab es eigentlich fast gar keine andere Möglichkeit für Tomasch, als den Abschluss zu suchen. Und dann hatte Schwebe eigentlich so, natürlich immer so ein bisschen, das Glück brauchst natürlich auch immer 1 gegen 1, aber hat ihm jetzt auch keine Möglichkeit gegeben, da irgendwie an ihm vorbeizuschießen.
Ja, also weil wir in diesem Podcast ja echt oft für die Saison darüber gesprochen haben, übers Rauskommen, über das 1:1 zu suchen, habe ich echt mal gemerkt, wie schwer es ist, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Wann kommst du wie raus und was bietest du dem Stürmer im Zweifel nicht an? Ja, absolut, ja. Und das ist hier in dieser Situation für meine Wahrnehmung nach echt richtig gut gelöst.
Ja, und klar, wenn du auch überlegst, wie oft Marvin Schwebe die Dinger in dieser Situation oder solche Szenen in dieser Saison zu seinen Gunsten entschieden hat, das ist schon stark. Also kann man schon sagen, dass das einer der besten 1 gegen 1 Keeper in dieser Saison bisher war. Ne? Mhm.
Geil. Und allgemein natürlich.
Ja, gut,
man muss auch Köln super gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja genau das, was du, glaube ich, haben willst, so als Verein, dass du halt einen. Also Vereine knausern ja sowieso immer gerne bei Toren, da habe ich schon ein paar Mal gesagt, bei eigentlich so einer wichtigen Position. Mhm. Und dann Marvin Schwebe irgendwie Ablöse frei zu bekommen aus Brøndby, ist ja genau das. Und dann schlägt der Typ halt so ein, das ist ja genau das, was du willst. Ne? Das ist ja safe, wirklich ein Glücksgriff für jeden Verein, wenn du halt dann so einen Keeper hast, der auf jeden Fall so dermaßen einschlägt und so einen großen Anteil daran hat, dass Köln dieses Jahr international spielt. Also das ist schon, war schon ein geiler Transfer. Freue ich mich schon auf die nächste Saison mit ihm.
Safe.
Gut, 34 Spieltage, 24 Folgen, die ersten 10 Spieltage haben wir zumindest hier im Podcast nicht begleitet, sondern ich nur auf Twitter, wie immer. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Auch ja, mega. Also kann ich auch an dich erstmal einen riesen Dank, dass du das ja alles so initiiert und ins Leben gerufen hast und mich auch dabei haben willst. Und mir macht es mega Spaß und alle, also ich und die anderen Co-Moderatoren und alle Zuhörer lernen hier, glaube ich, echt viel übers Torwartspiel und ja, mir macht es mega Spaß und von daher auch einen lieben Dank an dich, lieber Sascha.
Ja, das freut mich doch. Dann würde ich sagen, auch erstmal ein großes Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass ihr uns diese Saison so mit begleitet habt. Wir hatten in der nächsten Woche wird es dann nochmal ein kleines Wrap-up geben, wo wir nochmal die ganze Saison ein bisschen im Großen und Ganzen Revue passieren lassen, wo wir noch versuchen, ein kleines Ranking an den Tag zu legen und deswegen schaltet da auf jeden Fall gerne nochmal rein, abonniert den Podcast, gerne irgendwas liken, wenn ihr irgendwas seht, gerne teilen und dann hören wir uns in der nächsten Woche nach dem Pokalfinale. Bis dahin, tschüss.
Ciao.